Ja, das waren jetzt so die allgemeinen Sachen und jetzt wollte ich auf die Schreienbegrüßung ein bisschen genauer eingehen. Ach, und es gibt noch eine Sache, jetzt bei den allgemein zu bleiben. Es fiel mir vorhin ein, als Sangha-Sevaka die Meditation beendet hat und sagte, sitzt noch einen Moment still und dann ging er vor und hat sich wieder vor dem Schrein verneigt und ist gegangen. Es gab mal die Regel, ich weiß nicht, ob die grundsätzlich eingehalten wird, dass diejenigen, die was leiten, dass sozusagen die Sitzung damit beendet wird, dass der Leiter oder die Leiterin sich vor dem Schrein verneigt und dann können alle anderen auch aufstehen. Also das ist zum Beispiel auch so ein Ritual oder Symbol. Ob das noch Gültigkeit hat, hat es noch Abaya da?
Theoretisch ja.
Das ist der einzige. Theoretisch ja.
Gut. Das ist ein Bild, glaube ich. Also es ist einfach, es wird nicht so kommuniziert. Dadurch.
Das ist der Grund, warum ich es jetzt gerade mal erwähne bei der Gelegenheit. Ja, und das ist alles. Es soll kein hohler Zweck sein, sondern nur einfach so einen, um die ganze Übung auch mehr in einen Rahmen zu setzen, in einen rituellen Rahmen. Also auch deshalb die am Anfang eine Schreinbegrüßung, so wie man, wenn man einen Menschen trifft, wenn man in ein Haus geht, man begrüßt sich erst auf eine Art und auf irgendeine Art und Weise, je nachdem, wie angemessen ist. Und bei so einem hohen Objekt, bei so einem hohen Ideal wie das Erwachen, die Befreiung, begrüßt man sich sehr respektvoll. Also diejenigen, die dann erstmal in den Raum gehen und dann eben auch, bevor man die Übung aufnimmt, die Meditationsübung, nochmal ganz explizit diese Schreinbegrüßung. Und am Anfang von der, ich wollte erst anfangen zu grüßen, was ist der Schrein eigentlich? Bild, habt ihr vielleicht auch schon gehört, dieses Bild, das man haben kann, oder auch hier haben wir eine große Statue, ist einfach nur ein Symbol für Erwachen, für die Befreiung von den Ursachen, die zu Leiden oder zu Unbefriedigtsein im Dasein führen. Und der Buddha ist in unserer Zeit derjenige, der dieses Ideal erreicht hat, der Erwachen erlangt hat, und er ist dann deshalb, und er ist auch derjenige, der niedergeschrieben hat, woraus das besteht und wie man es auch selbst erreichen kann. Das heißt, wie wir das erreichen können. Und von daher ist der Buddha eben als der erste Mensch in der bildlichen Form wiedergegeben für dieses Ideal. Aber er steht eigentlich nur für das Potenzial, was wir in uns haben. Von daher ist dieses Verneigen vor der Buddha-Statue kein Götzen oder sonst ein Dienst, sondern wir verneigen uns eigentlich vor der Möglichkeit, dass wir Erwachen erlangen können. Also wir verneigen uns vor der Möglichkeit unseres eigenen Entwicklungspotenzials. Und die ersten Worte dieses Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo heißt, ich verneige mich, was im Indischen ist ja eher diese Haltung, man verneigt sich eben so vor den Menschen, dass man guten Tag sagt. Es ist einfach eine Begrüßung, tatsächlich ein Begrüßungszeichen, so wie es auch heißt, Schreinbegrüßung. Und Gott, da gibt es dann manchmal auch irgendwie Regeln. Herzhöhe kann man halten, aber was häufig ist, dass es in so einer Haltung ist, dass es nicht so zusammengepresst ist, gefaltet, sondern so eine kleine Höhlung. Und da ist die Idee, dass man den Lotus der Einheit, welche Lotus, sagt man mal, Chintamani, den wunscherfüllenden Juwel in seinen Händen hält. Und der wunscherfüllende Juwel steht auch für Bodhicitta, für den Herzgeist, der nach dem Erwachen zum Wohl aller Wesen strebt. Also ihr merkt, es ist mit dem Symbolgehalt, das ist schon in vielen kleinen Gesten, die man vielleicht so macht, steckt einfach viel Bedeutung. Genau, Namo und Buddha ist eben, wie ich sagte, das Ideal der Erleuchtung, die Verkörperung von Befreien, von Erwachen. Und oder für die Qualität, um die es geht, die wir entfalten wollen. Dharma steht für den Inhalt der Lehre, für das, was der Buddha dann gelehrt hat, die verschiedenen Lehren und für die verschiedenen Methoden, die uns helfen, diesen Weg zu gehen, um auch dahin zu kommen. Und Sangha ist die Gemeinschaft, die uns unterstützt oder auch Vorbild ist auf diesem Weg. Und dann Namo Nama ist nochmal so eine bekräftigende Begrüßung, wir begrüßen dich und ehren dich. Ich habe jetzt nicht nochmal genau gefunden, ich hatte mir zwar die Studiengruppe unten gestört und mir die Wörterbücher noch rausgeholt, weil ich sie heute Mittag vergessen hatte, nachzugucken, was Namo heißt, aber Namo Nama, so weit ging es da nicht. Und ich habe ja nicht wirklich Sanskrit studiert, ich kann nur ein Wörterbuch benutzen, von daher kann ich euch da nicht ganz genau sagen, was das heißt. Weißt du das, Abaya, da?
Ich habe einmal nachgeguckt bei Namo, da stand guten Tag.
Nee, bei Namo habe ich geguckt, das heißt verneigen, aber Namo Nama, also dieses Doppelte. Ich denke, diese Doppelung hat immer nochmal so eine Bekräftigung.
Ich glaube, ja.
Genau. Und am Ende kommt nochmal Om Ahung. Und diese Silben, das Om steht für Körper und wird mit dem Scheitelpunkt verbunden. Und es steht aber eigentlich für den Körper, die Form, Aspekt der Buddhas. Und durch das Tönen von Om können wir auch unseren... kann man sich auch vorstellen, dass durch dieses bloße Tönen von Om wir uns durch den Segen der Essenz, der Körper, der Buddhas reinigen, unseren Körper reinigen. Und das Gleiche gilt für die Silbe A. A ist an der Kehle angeordnet, A steht für Stimme oder Rede oder Klang. Und durch das Tönen des A's, der Segen, können wir den Segen der Rede, dem Stimmenaspekt, den Klangaspekt aller Buddhas empfangen und dadurch unsere Rede oder Stimme oder auch unsere Gefühle, also Stimme, die werden sehr stark auch mit Gefühlen verbunden, den ganzen emotionalen Körper reinigen. Und Hum steht, hat seinen Sitz im Herzen, wird häufig verbunden, weil das Sanskrit Pali-Wort Chitta häufig auch als Geist übersetzt wird, wird Hung auch häufig gesagt, es ist Geist, aber ich benutze das sehr ungern und weise auch gerne darauf hin, dass Geist hat seinen Sitz im Herzen und das Sanskrit-Pali-Wort Chitta schließt auch den Herzaspekt ganz deutlich mit ein und durch seinen Sitz im Herzen, finde ich, macht es auch deutlicher, es geht da nicht um dieses Geistige, was wir oft mit was Vergeistigen und eher im Kopf Angesiedelten verbinden, sondern dieses Chitta schließt auch genauso alle Gefühle mit ein, ganz viele, also alle Gefühlsaspekte. Das ist also Fühlen und Denken, vielleicht eher die psychische, der psychische Aspekt unseres Wesens und der hat seinen Sitz im Herzen und ist mit der Silbe Hum verbunden. Und die Silbe Hum ist eben auch wieder eher die Silbe, die für den Herzgeist aller Buddhas steht und dass wir durch das Tönen des Hums auch uns sozusagen unseren Herzgeist reinigen können. Inwiefern jetzt diese Klänge tatsächlich uns reinigen können, ist vielleicht eine Glaubenssache, was ich spannend finde. Ich habe ja gerade ein Mantra-Wochenende auch gemacht, als Silvia auch da war, weil ich merke, ich habe eine sehr starke Verbindung mit den Klängen, weil es ist ganz interessant, da kann man, wenn man einfach mal so einen Klang auch tönt oder auch bei der Schreinbegrüßung merkt man das vielleicht oder bei Mantras, da wird innerlich einfach was zum Schwingen gebracht, was wir nicht fassen können. Und was einfach auch uns vielleicht, es hat einfach mal zum Beispiel einen verbindenden Charakter, also es werden mehr Aspekte einbezogen, die wir gar nicht benennen müssen. Und es hat irgendeine Wirkung auf so einer subtilen Ebene, die man gar nicht benennen kann. Das erzählen ja auch da völlig die Worte, aber das kennt ihr wahrscheinlich vom Tönen oder Singen oder wenn ihr sowas auch mal gemacht habt. Weißt du, Sachen wie Schreinbegrüßung oder auch Zufluchten und Vorsätze, das ist ja etwas, was wir Menschen, die täglich meditieren oder häufig meditieren, sehr oft machen. Und gerade bei Handlungen, die man sehr oft macht, ist die Gefahr, dass es sich einfach abnutzt. Man weiß einfach so, Hände so, Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangaya, Omo Nima, Omo Nima, Omo. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber es ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke immer wieder bei Sachen, die ich häufig mache, häufig rezitiere, da bin ich oft dann gar nicht mehr wirklich dabei und da können schon Gedanken dazwischen kommen. Bei so einer kurzen Sache wie Schreien begrüßen vielleicht noch nicht, aber bei Zufluchten und Vorsätzen könnte es schon gut sein. Aber ich habe jetzt gerade, obwohl die Bedeutung eigentlich sehr einfach ist bei der Schreinbegrüßung, es beschrieben. Von daher ist sie auch immer wieder eher und wird auch deshalb regelmäßig gemacht, dass wir uns erinnern, worum es geht, wenn wir meditieren wollen. Dass wir uns erinnern, bevor wir meditieren, wir verbinden uns jetzt mit dem für uns gewählten höchsten Ideal, was Menschen erreichen können. Buddhaschaft, Befreiung. Und wir wählen eben diese Methoden, den Dharma, die Methoden von Meditation und der Lehre des Buddha. Und wir suchen den Sangha, die Gemeinschaft der Buddha-Schüler und Schülerinnen als Unterstützung, dass wir uns, wenn wir diese Schreinbegrüßung, dass wir das sozusagen immer wieder als Erinnerung versuchen zu benutzen, um uns mit diesem Ideal konkreter zu verbinden. Und insofern können diese Rituale auch eine Vorbereitung sein, eine Achtsamkeitsübung, um uns wirklich ganz oder besser auf die Meditationsübung vorzubereiten. Und das trifft natürlich in noch größerem Maße für die Zuflucht und die Vorsätze zu. Und ich lese jetzt einfach nochmal vor, was die auf Deutsch bedeuten. Also das war der Teil, weißt du, kennst du das?
Ja.
Dieses Namo Tassa Bhagavato Arhato, das wir dann rezitieren auf Pali. Also das heißt auf Deutsch, Ehre sei ihm, dem Erhabenen, dem Verehrungswürdigen, dem vollkommen Erleuchteten. Zum Buddha nehme ich Zuflucht, zum Dharma nehme ich Zuflucht, zum Sangha nehme ich Zuflucht. Zum zweiten Male nehme ich Zuflucht zum Buddha, zum zweiten Male nehme ich Zuflucht zum Sangha. Zum dritten Male, ich habe einen vergessen, zum zweiten Mal, das ist ein gutes Beispiel, nicht mal lesen können, Okay, zum zweiten Mal nehme ich Zuflucht zum Buddha. Zum zweiten Mal nehme ich Zuflucht zum Dharma. Zum zweiten Mal nehme ich Zuflucht zum Sangha. Zum dritten Mal nehme ich Zuflucht zum Buddha. Zum dritten Mal nehme ich Zuflucht zum Dharma. Zum dritten Mal nehme ich Zuflucht zum Sangha. Ich nehme mir vor, aufzuhören, Leben zu nehmen. Ich nehme mir vor, aufzuhören, mich Gegebenes zu nehmen. Ich nehme mir vor, mit sexuellem Fehlverhalten aufzuhören. Ich nehme mir vor, aufzuhören, die Unwahrheit zu sprechen. Ich nehme mir vor, aufzuhören, berauschende Mittel zu nehmen. Merkt ihr jetzt selbst, als ich angefangen habe, das zu lesen, die Pali-Worte sind mir so vertraut. Und der deutsche Text, wenn ich den lese, der hat nochmal eine andere Qualität. Und wir können natürlich, wenn wir die Zufluchten und Vorsätze rezitieren, versuchen uns daran zu erinnern immer wieder, was das bedeutet. Das wäre sozusagen eine mögliche Übung von Erinnerung. Oder halt auch ab und zu dann den deutschen Text davor zu lesen. Um eben dieses Ritual nicht leer werden zu lassen und immer wieder die Bedeutung wachzuhalten. Weil dieses Gewohnte manchmal dann verloren geht. Ach ja, das weiß ich, das kenne ich und das rezitiere ich jetzt und es tut gut und die Verbindung mit dem Inhalt geht verloren. Oder auch mit den Vorsätzen in negativer Formulierung, was die genau eigentlich sagen. Hilft manchmal vielleicht auch als Erinnerung, sich das nochmal vorzulesen. Und deshalb, einerseits haben diese Rituale auch mit Melodie verbunden, eben den Sinn und Zweck auch mehr, unsere Stimme und unseren Körper und uns ganz mehr in die Übung zu bringen. Aber wir brauchen doch vielleicht immer wieder auch nochmal dieses geistige Element des uns wieder Erinnerns und auch an die Bedeutung und den Inhalt erinnern. Also doch wieder alle drei auch zusammen.